Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Und diese Ausgabe richtet sich speziell an die Eltern der kleinen Babys, die in meinem Umfeld in den letzten Wochen ihre kleinen Erdenbürger begrüßen konnten. Aber nicht nur an die neuen Eltern, sondern auch an alle Eltern und anderen, die sich mit dem Thema Impfen schon länger kritisch beschäftigen. Ich habe mir eingeladen, den wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum besten Experten in Sachen Impfen, und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit Hans Tolzin. Hallo Hans.
Hallo Robert.
Freut mich, dass es jetzt endlich geklappt hat, dass wir beide mal in den Ring steigen zusammen. Wir haben uns das Thema ausgesucht, weil du da wirklich mehr oder weniger der führende Experte bist in unserem Raum für dieses Thema. Und also vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gibst, dass ich da in dem Thema mal richtig einsteigen kann. Das war bis jetzt für mich noch nie so wirklich ein Thema. Ich muss es ehrlich zugeben, weil ich irgendwann geimpft worden bin. Ich habe keine eigenen Kinder. Ich bin um dieses ganze impfkritische Thema irgendwie mein Leben lang herumgeschlittert. Aber ich habe nicht nur gestern Abend deinen Vortrag gehört, sondern habe mich natürlich jetzt auch in die Thematik eingearbeitet. Und da gibt es natürlich Redebedarf, natürlich. Ja. Und am Anfang möchte ich gerne mal zu dir kommen. Du hast erzählt, du bist Milchwirt gewesen früher. Also dass man dich immer so quasi so abtut nach Motto, der ist ja nur Milchwirt, der hat ja gar keine Ahnung. Wie kommt man denn von einem Milchwirt zu jemand, der sich so intensiv wie du mit Impfen beschäftigt?
Also die korrekte Berufsbezeichnung ist Molkereifachmann.
Oh, okay. Ne?
Ja. Milchwirt, das ist nur so mein Titel auf den Pranger-Webseiten, denen es nicht gefällt, dass man kritisch über das Impfen diskutiert.
Mhm. Gab es damals irgendein Ereignis, dass du aus dieser Branche ausgestiegen bist und dann auf dieses Thema gekommen bist?
Ja gut, ich habe damals Molkereifachmann gelernt, weil ich keine Idee hatte, was ich sonst hätte machen sollen. Mhm. Ja, ich komme aus der Landwirtschaft, meine Eltern hatten einen Bauernhof mit Kühen und Schweinen und allem Möglichen.
Da war das ja naheliegend, ja.
Ja, ich hatte keine Ahnung, was mache ich jetzt nach der Fachoberschule? Und dann hat mein Vater vorgeschlagen, ja, geh doch auf Molkerei, Ingenieur. Und dann mach vorher eine Lehre und so. Und ich hatte keine bessere Idee, also habe ich das gelernt. Und aber nie ausgeübt, ja. Und dann habe ich später alles Mögliche gemacht. Und dann hatte ich aber irgendwann auch ein Kind und dann das nächste Kind und war schon so, sagen wir mal, so ein bisschen ganzheitlich orientiert und meine damalige Frau, wir sind geschieden und ich, wir haben dann entschieden, ja, nur das Nötigste, so ein bisschen Richtung anthroposophische Weltsicht. Und, aber in der Praxis sah das dann so aus, dass meine Frau entschieden hat, ist zum Kinderarzt, und ich habe mich vornehm rausgehalten. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Mhm, ja. Ich wusste nur, ja, Kinderkrankheiten, man hört so, das kann Entwicklungsschub bedeuten. Und das fand ich gut. Ja. Und dann habe ich angefangen, 1994 war das, glaube ich, da kam ich dann in Kreise von Leuten, die haben medizinische und alle möglichen Themen kritisch betrachtet. Ich dachte, was ist jetzt los? Da ging es also zunächst mal um Geldsystem, Energie, freie Energie, alle möglichen Gesundheitsthemen und.
Also schon Mitte der 90er, ja?
Ja, und da habe ich dann angefangen, ja Moment, jetzt ging los mit dem Buch von Jan van Helsing, ja?
Okay.
Das wurde mir als erstes empfohlen, habe ich das gelesen.
Geheimgesellschaften Teil 1 meinst
du? Ja, Geheimgesellschaft Teil 1. Und dann dachte ich, meine Güte. Und dann die Leute, mit denen ich da in Kontakt war, ja, für die war das die Bibel. Ja. Und das war so irgendwie auch ein netter Kreis. Und dann habe ich das gelesen und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich aber angefangen, da fing es eigentlich an, da habe ich mir die Quellen rausgesucht, die er nennt. Ja? Und habe mir dann die Bücher, die er erwähnt, Rückeberg und Engdahl und so weiter, habe mir die besorgt und habe dann gemerkt, bei einigen konnte ich es nicht nachvollziehen, wo es dann zu sehr auch ins Esoterische geht. Ja? Aber Engdahl zum Beispiel, ne? Mit der Engdahl, Ölwaffe zur Welt, das hat mich echt umgehauen. Ja? Und da dachte ich, ja, Moment, irgendwie muss ich mich jetzt neu positionieren im Universum, ja, weil da laufen ja Dinge, da wusste ich ja gar nichts davon. Ja? Ich dachte, alles ist schon irgendwie okay und mit Medizin, Medikamenten. Ich dachte auch, ja,
wird schon passen.
Wird schon irgendwie passen. Also irgendeiner wird schon überprüft haben, dass es alles in Ordnung ist. Mhm. Ja, so. Und da ist dann wirklich eine Welt für mich zusammengebrochen. Und ich habe dann gemerkt, ja, okay, selbst wenn 10% von dem, was Jan van Helsing in seinem Buch behauptet, wenn da 10% stimmen, ja, dann reicht das schon. Mhm. Ja? Und ich habe festgestellt, es sind mindestens 10%,
die da stimmen. Ja? Also ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr. Ja, ich kenne das Buch nämlich auch gut. Ich habe es erst 2001 in die Hand bekommen. Ja. Und habe aber auch so ein Erwachungserlebnis gehabt, so ein Erweckungserlebnis gehabt in dem Moment, dass zum ersten Mal Zusammenhänge aufgezeigt worden sind, die bisher nur einzelne Fragmente in meinem Kopf waren. Das war dieses eine berühmte Puzzlestück, das dann plötzlich die beiden großen Teile zusammenbringt. Weißt du, wenn du Puzzle spielst, weißt, man macht doch immer zuerst den Rand, die Ecken, und dann hat man hier so ein Stück und hier so ein Stück, und plötzlich kommt ein Teil, dann passt plötzlich dieses große Gebiet, was man da eingeordnet hat, gehört ja ganz unten rechts ins Bild rein. Oder oben links, je nachdem, wenn man das jetzt so sehen möchte. Und bei diesem Buch habe ich dann auch angefangen, so wie du, plötzlich alles neu zu sehen und neu zu kalibrieren irgendwie. Aber wie kam es denn dann, dass du dann ausgerechnet bei der Medizin hängen geblieben bist? Weil für mich waren alle anderen Themen wichtig jetzt, wie Geopolitik, Hintergrundgeschehen und so weiter. Warum Medizin?
Also ich habe mich zunächst mal mit allen Themen beschäftigt und das hat mich auch richtig überfordert. Ich wollte alles genau wissen. Ja, und ich war dann eigentlich gar nicht mehr, stand für meine Familie eigentlich fast gar nicht mehr zur Verfügung, ja, weil ich mich da ständig mit diesen Themen beschäftigt habe. Unter anderem eben mit den medizinischen Themen. Ich habe auch Hans Rüsch gelesen, die Pharma-Story, das hat mich auch ziemlich erschüttert.
Es ist ein bisschen wie die Stunde Null, wenn man so ein Buch in die Hand bekommt, dass man feststellt, man hat bisher in einer Fantasieblase gelebt oder man ist durch eine Welt geschlittert, die sich plötzlich ganz anders präsentiert, wie das, was man vorher geglaubt hatte. Und bei mir war es genauso, wie du beschreibst, so dieser Wissensdurst plötzlich, so, ja, was stimmt denn dann? Ja, was ist denn dann wirklich so die Realität, in der wir leben?
Ja, ja, das war dann für mich, das war ein richtig schmerzhafter Prozess, weil ich dann angefangen habe, auf meiner Webseite tolzin.de angefangen habe, so meine Erkenntnisse zusammenzufassen in Artikeln. So fing es eigentlich an, zu allen möglichen Themen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, das überfordert mich richtig. Wenn ich da jetzt in allen Bereichen da, sagen wir mal, wirklich das durchdringen will, das überfordert mich. Ich muss mich auf ein Thema spezialisieren. Mhm. Ja. Weil für mich war auch klar, ja, ich will was publizieren dazu. Ich will, dass die Leute so zum Nachdenken kommen. Die müssen ja nicht unbedingt meiner Meinung folgen, ja, oder von Jan van Helsing, ja, das für 100% für wahrnehmen, sondern es müssen wir ans Nachdenken kommen. Und da will ich meinen Teil dazu beitragen. Und dann war das ein richtig schmerzhafter Prozess. Und dann kam ich halt auch mit impfkritischen Elternkreisen in Kontakt. Und auf eine Art und Weise, wo ich dann dachte, oh, das könnte jetzt praktisch ein Zeichen des Himmels sein. Das wäre das richtige Thema. Und ich habe dann vor allem gemerkt, dass gerade beim Impfthema, es betrifft jeden, ja, und das Wissen ist minimal. Ja. Also auch die impfkritischen Kreise haben auf eine Art und Weise argumentiert, wo ich dachte, ja, irgendwie, da war ich nicht zufrieden damit. Und ich dachte, da könnte ich effektiv, da könnte ich mich effektiv einbringen bei dem Thema. Und dann habe ich ein ganzes Jahr gebraucht, bis ich die anderen Themen loslassen konnte und mich dann wirklich auf das Impfthema konzentrieren konnte. Dann habe ich ungefähr 2000 impfkritik.de ins Leben gerufen. Das ist, glaube ich, die bekannteste Webseite in Deutschland oder im deutschen Sprachraum. Und 2003 habe ich einen Newsletter angefangen, habe eine eigene Webseite gemacht, impfreport.de. Mhm. Und 2005 habe ich dann meinen Job gekündigt, ja, beim großen Stuttgarter Konzern. Und habe dann eine Zeitschrift angefangen, auch impfreport, mit Namen. Und seitdem mache ich jetzt, seit 11 Jahren, gebe ich eine Zeitschrift heraus.
Den Impfreport, du hast auch ein paar Exemplare mitgebracht.
Der erscheint zurzeit 4-mal im Jahr.
Wie oft kommt es raus? 4-mal, ja?
4-mal im Jahr, ja. ohne Werbung, ja, da bin ich ganz stolz drauf, ja, weil ich völlig unbeeinflusst sein will von, also bei meinen Recherchen und Veröffentlichungen von Fremdinteressen.
Schreibst du alles selbst oder hast du auch
Nein, ich schreibe nicht alles selbst. Ich habe auch Autoren. Ich bin vernetzt mit Ärzten, anderen Impfkritikern. Mhm. Ja, und übernehme auch gut, also Artikel, die ich für gut halte für die Zeitung. Ja, und davon lebe ich jetzt.
Okay.
Ja.
Also ich höre raus den unbedingten Willen zur Aufklärung. Und das Impfen war für dich das stimmigste Thema, ohne dass du einen konkreten Anlass hattest, wie jetzt irgendein Kind, das einen Impfschaden hatte oder irgendwie sowas, sondern du bist angetrieben von dem Willen, die Welt ein Stück besser zu machen, oder?
Ja, ja.
Das ist jetzt mal ganz prosaisch so dargestellt.
Es gab noch einen konkreten Auslöser, das war 1999, ein Impfkritikerkongress, der bei mir um die Ecke stattfand. Mhm. Das war ein ganzes Wochenende, das hatte die Angelika Kögel-Schautz, die heißt jetzt Angelika Müller, die hatte das organisiert. Ja. Das war ein ganzes Wochenende für 50 D-Mark damals noch. Ja. Dachte, na gut, das ist bei mir um die Ecke, das muss ich irgendwie mitnehmen. Und da habe ich dann die Vorträge angehört von Ärzten, Heilpraktikern und...
die kritisch waren.
Kritisch,
ja.
Ja. Mhm. Und das hat mich so richtig geschüttelt. Ich dachte, vorher war ich schon sehr skeptisch, aber ich hätte nicht argumentieren können. Und das hat mich dann so geschüttelt, da dachte ich, Moment, da bleibt ja gar nichts mehr übrig, wenn die recht haben. Mhm. Ja? Und da bin ich dann richtig rein ins Thema. Und das Impfthema war auch das schwierigste Thema zu recherchieren, obwohl es eigentlich jeden betrifft. Und obwohl eigentlich das einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Ja? Ich habe mich auch mit Chemtrails beschäftigt, aber das war irgendwie sehr schwierig zu greifen, da Beweise zu finden. Ja? Ja, weil es grundsätzlich geleugnet wurde. Ja. Und dann habe ich das irgendwann mal sein lassen. Aber beim Impfen hat es hat einen wissenschaftlichen Anspruch. Das heißt, für mich war eigentlich klar, irgendwie muss ich doch da Klarheit schaffen können, ja, was die Fakten angeht. Und dann war das so schwierig. Ja. Das erleben andere auch, das wird mir immer wieder bestätigt. Man geht mit einer Frage in dieses Impfthema rein, ja, und dann recherchiert man so ein bisschen rum und nach einer Weile steht man ohne Antwort da und hat drei neue Fragen. Mhm. Ja, auf der Grundlage des Wissens, was man sich dann angeeignet hat. Ich habe dann einfach auf stur geschaltet. Ich dachte, nee, das kann nicht sein. Mhm. Und habe weiter recherchiert. Und dann hat es eigentlich Jahre gedauert, bis ich dann so auf die richtigen Fragen überhaupt gekommen bin. Ja? Und das ist etwas, was ich jetzt weitergeben kann. Ja? Die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Weil wir haben alle, was ich für einen Eindruck habe, ist, wir sind wie hypnotisiert. Wie unter Hypnose. Ja? Weil sobald du das Thema Impfen ansprichst, zum Beispiel bei einem Arzt, und stellst eine kritische Frage, sofort, du merkst, also das wird mir auch immer wieder bestätigt, das Gesicht friert ein. Ja? Mhm. Abwehrhaltung, innerlich und manchmal äußerlich. Ja, ja, ein Impfen ist das Beste, was es gibt, fertig. Ja? So, da ist das hat was mit Massenpsychologie zu tun.
Naja, klar, der Arzt wurde ja konditioniert in den letzten Jahren, seiner Ausbildung. Ja?
Da sind aber auch meiner Ansicht nach, weil ich hab immer wieder drüber nachgedacht, wie kann das sein, dass die ganze Menschheit das Impfen für so toll hält, aber ich keine Fakten dazu finden kann, die das begründen. Mhm. Wie kann das sein? Und ich habe für mich die Erklärung gefunden, ja, das sind so archaische Ängste und Bedürfnisse, Bedürfnis nach Sicherheit, ja, und Ängste vor Krankheit und Tod. Mhm. Und Ängste, aus der Herde ausgeschlossen zu werden. Ja, weil es hat früher den Tod bedeutet. Mhm. Und in der freien Wildbahn, bei den Antilopen, bedeutet es immer noch. Ja. Und wir sind zwar angeblich zivilisiert, aber ich stelle immer wieder fest, wir sind immer noch Herdentiere. Ja. Das heißt, jemand, der nicht mit der Herde mitläuft, wird ausgestoßen. Mhm. So, jetzt bedeutet das für uns aber erstmal gar nichts. Ja. Weil du stirbst ja nicht bloß, weil du eine andere Meinung hast als alle anderen, ja, aber psychisch macht das was mit einem, ja, Und das ist der Mechanismus.
Die Angst vor Isolation ist eine große Triebkraft in unserer Gesellschaft. Ja? Dass genau, also Leute das, annehmen, ja. Dinge annehmen, obwohl sie eigentlich gar nicht damit einverstanden sind, nur um ja. nicht dagegen laufen zu müssen oder nicht ausgeschlossen zu sein. Ja?
So, und dieser Mechanismus, der wird von. Der wird im Marketing auch wirklich benutzt. Mhm. Das wissen die. Ja? Und das wusste auch Goebbels und das wissen die Diktatoren und ihre Medienmanager. Mhm. Ja?
Und wie man die Leute manipulieren kann. Also
ja.
Lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen oder überhaupt mal einsteigen in das Thema Impfen. Ja? Also wie war denn die Situation früher, sagen wir jetzt mal 1850 oder 1720, da wenn es einen erwischt hat mit irgendeinem Bakterium, Virus oder was auch immer, ist man einfach flachgelegen. Es gab im Mittelalter die große Pestepidemie, also so die großen Plagen der Menschheit, Typhus, Cholera, Syphilis und was es da alles gab, mehr oder weniger. Das hat uns ja jahrhundertelang mehr oder weniger beschäftigt. Wie hat sich denn die Situation dargestellt so im frühen 19. Jahrhundert oder sagen wir frühen 20. Jahrhundert? Gab es da schon Veränderungen, die man erkennen konnte, dass sich da was tut? Ich habe gestern Namen aufgeschnappt, Pettenkofer zum Beispiel, ja. hast du erwähnt. Das war ein ganz berühmter Münchner Ingenieur und Hygieniker,
ja,
der auch als Arzt dann quasi gewisse Standards reingebracht hat. Hat sich da denn schon vor dem Impfen irgendetwas getan in unserer Entwicklung?
Ja gut, das Impfen, das moderne Impfen, so wie wir es kennen, hat ja 1796 angefangen mit Edward Jenner. Ja?
So lange schon,
ja. Mit den Pocken, mhm. Kuhpockenimpfung. Ja? Mhm. So. Aber trotzdem, das sind Pest und Cholera, vor allem in den Großstädten Hamburg, München und so weiter, ja, war ein Riesenthema. Und der Pettenkofer war einer von denen, die das analysiert haben. Und der wusste auch nicht genau, was es ist, aber er hat festgestellt, es ist irgendwas im Boden. Mhm. Ja? Das sind keine Partikel oder irgendwas in der Luft, das ist was im Boden. Und er hat dann festgestellt, das hat was mit dem Wasser zu tun. Ja? Und früher gab es keine Trennung zwischen Trinkwasser und Abwasser.
Ja. Ja? Da gab es viele Gruben im Garten und das ist versickert im Erdreich mehr oder weniger.
Zum Beispiel.
Die Fäkalien, ja. Die Ausscheidungen der Menschen sind alle ins Grundwasser abgesickert.
Fäkalien ja. Und tote Tiere und so weiter. Du hast also da Fäulnisgifte im Wasser gehabt, ohne Ende, je nachdem, welches Wasser du genommen hast. Mhm. Und Fäulnisgifte sind heftig, ja? Wenn du die zu dir nimmst. Ja? Und der hat dann dafür gesorgt, dass Trink- und Abwasser getrennt werden. Mhm. Ne? Und dass da großer Abstand und dass es gefiltert wird, irgendwie durch Sandboden oder so. Ja?
Also ich habe gestern erst gelesen, dass die Grundlage der ganzen Münchner Wasserversorgung auf Pettenkofer zurückgeht. Ja, ja. Das war eine der ersten wirklich sauberen Städte in Europa und damit natürlich weltweit auch. Ja? Weil das ist ja heutzutage immer noch der Standard.
Ja, also hat man Trink- und Wasser, Abwasser getrennt und zack, Cholera ist verschwunden, mhm. Typhus ist verschwunden. Mhm. Die Säuglingssterblichkeit ist abgestürzt, ja? Mhm. Die Kurve. Ja? Das war also eines der entscheidendsten Faktoren, meiner Meinung nach, dass so gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann eben auch die Statistiken, die Todesfallstatistiken sich verändert haben. Die sind dann gefallen. Ja? Mhm. Und in England und Wales, beginnen diese Statistiken so 1850 oder so und in Deutschland und in vielen anderen Ländern, also frühestens so 1900. Ja. Also wir haben eine Veränderung der Sterblichkeit mit Krankheitsinfektionsdiagnosen. Also das ist im freien Fall seit Jahrzehnten, mhm. vor Einführung der entsprechenden Impfungen.
Okay.
Das ist bei Tetanus so, das ist bei Diphtherie so, bei Pertussis, bei Masern. Ja, mhm. Gestern Abend habe ich ja bei Masern einen Vortrag gehalten. Das ist bei eigentlich allen Infektionskrankheiten so. Und Scharlach zum Beispiel, ja, genauso Fall der Sterblichkeit, wurde nie gegen geimpft. Mhm. Ja. Und die Impfung ist eine Maßnahme, die springt praktisch auf einem bereits fahrenden Zug auf.
Ich verstehe. So. Also die Entwicklung war sowieso so, dass quasi durch die verbesserten hygienischen Umstände, durch die Technologie, durch einfach Abwassersysteme, diese ganzen Probleme mehr oder weniger im Rückgang waren. Und dann haben die gesagt, oh, da könnte man vielleicht dann sogar noch dran was verdienen. Blöd gesagt jetzt in einem Satz.
Also wichtig ist da auch zu wissen, dass so etwa Mitte des 19. Jahrhunderts die Lichtmikroskope so gut wurden, dass man tatsächlich Bakterien im Mikroskop sehen konnte. Ja. Und die hatten ja gesucht, verzweifelt schon seit Ewigkeiten nach dem Erreger gesucht. Ja? Früher, also im Altertum haben sie nach den Dämonen gesucht, also etwas, was von außen kommt. Ja. Und dann haben sie gesehen, also die Wissenschaft ignoriert das ja, das Thema, ja, hält das ja für irrelevant. Und dann hat man geguckt, ja, was könnte das sein? Und da hat dann immer mehr im Kleinen gesucht, immer mehr. Mhm. Und dann hat man tatsächlich im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten, mit Tuberkulose zum Beispiel, hat man tatsächlich Bakterienaktivität festgestellt. Und hat gesagt, die Bakterien, diese Kleinstlebewesen, ja, die wir da im Mikroskop sehen, das muss die Ursache sein.
War es das auch, oder?
Ich meine, wie hat Robert Koch das dann bewiesen? Und wie haben die anderen das bewiesen? Also Robert Koch, der hat dann Kaninchen, nee, mit Meerschweinchenversuche gemacht und hat den, nee, das war jetzt Cholera. Cholera ist das Beispiel. Ja? Der hat, also Cholera tritt auf in der Regel in der Umgebung von stehenden Gewässern. Mhm. Ja? Und dann findet man da auch diese Bakterien da drin, ja, noch und nöcher. So. Und er hat jetzt Versuche gemacht mit Meerschweinchen und hat den Cholera-Bakterien, also eine Kultur. Die haben angefangen, das dann in der Kultur zu vermehren und so weiter. Und hat es denen eingeflößt, aber gar nichts ist da passiert. Ja, der hat mit allen möglichen Tieren und Dosierungen dann experimentiert, gar nichts, ja. Und bis er dann auf die Idee kam, mithilfe von Opium die Darmtätigkeit zu lähmen. Ja? Und was hat er noch gemacht? Mit Opium und noch irgendwas hat er gemacht. So, dass nämlich normalerweise werden nämlich die Cholera-Bakterien von der Magensäure abgetötet. Ja? Mhm. So. Er hat die Magensäure neutralisiert und hat den Darm gelähmt. Und dann hatten die Kaninchen natürlich Brechdurchfälle. Mhm. Ja? Also denen ging es dann scheiße. Ja? Und dann hat er natürlich auch im Stuhl auch die Cholera-Bakterien gefunden. Das war für ihn der Beweis, dass es sich bei der Ursache um diese Bakterien handeln muss.
Klingt nach einem Zirkelschluss. So ein bisschen. So.
Ja, das ist, und der Hammer ist, und das ist jetzt etwas, wo ich auch die Zuschauer bitte, das zu überprüfen, der Hammer ist, dass alle Beweise auf solchen Experimenten basieren. Alle Beweise dafür, dass Viren oder Bakterien die Ursache von Infektionskrankheiten sind. Mhm.
Also die weitläufige Meinung in der Medizin, die stellst du in Frage, oder? Dass das gar nicht die Ursache ist.
Sagen wir so, es ist für die Impfentscheidung zunächst mal irrelevant.
Ja.
Ja? Sondern es wird dann interessant, wenn man zu der Meinung kommt, ja, im Moment bleibt ja an den Beweisen für den Nutzen und der Sicherheit von Impfungen gar nichts übrig. Ja? Dann kommt dann als nächstes, was war bei mir so, die Frage, ja, Moment, was stimmt denn dann überhaupt? Mhm. Ja? Und meiner Meinung nach war das auch nicht unbedingt Koch und Pasteur und so, die waren wahnsinnig ehrgeizig, also die Pioniere der Infektionshypothese. Aber die waren nicht unbedingt bewusste Betrüger. Also das will ich Ihnen nicht grundsätzlich unterstellen. Man hat zwar bei Pasteur dann irgendwann seine Tagebücher öffnen dürfen, ja, und hat festgestellt, er hat da schon ein bisschen geschummelt, aber die dachten wirklich, auch Edward Jenner, der dachte wirklich, er tut was für die Menschheit. Mhm. Ja. Aber die kamen überhaupt nicht auf die Idee, weil die waren völlig fixiert auf die Vorstellung, dass muss etwas sein, also müssen es Bakterien sein. Mhm. Ja, so etwas, was wir jetzt erst ein Mikroskop finden. Ja. Und
aber wo steht die Wissenschaft heute, wenn du sagst, es sind wahrscheinlich gar nicht Viren und Bakterien? Wie kommen denn die Krankheiten dann zustande? Was sind die wahren Ursachen von Typhus oder Cholera zum Beispiel? Muss ja irgendeinen Träger geben, es muss ja irgendeinen Auslöser geben, dass die Menschen umfallen wie die Fliegen, dann, ja, wenn sie es erwischt.
Trink mal Fäkalienwasser. Mhm. Dann guck mal, was du für Reaktion kriegst. Diphtherie, also es gibt einen Bericht von einem Dr. Lattmann, hieß der, glaube ich, also vor etwa 100 Jahren, der hat Diphtherie behandelt. Ja? Und zwar hat er, der kam zu einer Familie, die hatten alle, fast alle Diphtherie-Symptome, mehr oder weniger.
Was ist Diphtherie? Was ist das?
Diphtherie, denn? Das ist eigentlich sowas wie, wie nicht Mumps, sondern du hast, also du hast eine Entzündung im Hals und das schwillt dann an, mhm, und dann kriegen die Kinder vor allem keine Luft mehr. Ja? Und dann haben die Ärzte...
Das kann lebensbedrohlich sein, ja. Hm? Das kann lebensbedrohlich,
ja,
sein.
Ja, denn, weil die Ärzte haben dann als einzige Möglichkeit noch gesehen, einen Schnitt zu machen, damit die über den... Damit die,
einen Luftröhrenschnitt. Damit einen
Luftröhrenschnitt, ja, zu machen, ja. Und das haben die auch... Manche haben das überlebt, ja, mhm, und manche nicht, ja. Und was hat er gemacht? Der hat entgiftet. Der hat dann festgestellt, die haben vorher Fleisch, die ganze Familie Fleisch, zweifelhafter Herkunft gegessen.
Okay.
Das war überabgehangen, ja. Mhm, das war schon halb verschimmelt, ja. Und die Leute hatten nichts anderes und haben die das gegessen. Und je mehr, er hat es dann eruiert, je mehr der Einzelne in der Familie das gegessen hat, ja, desto schlechter ging es denen.
Mhm, ja? Okay, ich verstehe.
Und was der gemacht hat, der hat entgiftet. Ja? Der hat, mit Diphtherie geht dann oft eben auch einher, dass du keinen Stuhlgang mehr hast. Ja? Das sammelt sich alles an. Und er hat dann Einläufe gemacht. Er hat die Leute zum Schwitzen gebracht, irgendwie so Wasser, Wadenwickel, nicht nur Wadenwickel, sondern irgendwie so feuchte Tücher, warmes Wasser und so weiter, sodass die über den Körper, über die Haut wieder entgiften konnten und, mhm, über den Stuhlgang.
Okay.
Ja. Und seine Theorie war, dass er, also er kam zu dem Schluss, das ist eigentlich eine Vergiftung, Diphtherie, bei der Körper nicht mehr über die Haut entgiften kann.
Okay, ich verstehe.
Ja. Und das hat er, und das, Der hat das so ähnlich, ja, wie der Kneipp das vielleicht auch gemacht hätte, hat er das gemacht.
Das führt uns ein bisschen weg von dem Impfen eigentlich.
Ja.
Mir ging es nur darum, ich höre raus, dass es wahrscheinlich ein Fehler im Grundverständnis für Krankheiten gibt. Dass quasi nicht die Viren und Bakterien und andere Ursachen quasi für die Krankheiten verantwortlich sind, sondern dass es da ganz andere Zusammenhänge gibt. Und wir in der modernen Medizin und in der modernen Wissenschaft das wahrscheinlich vielleicht ganz falsch verstanden haben. Oder kann ich das so wahrnehmen?
Also es ist, ich sehe das als eine Art Fixierung. Ja? Das ist wie bei den modernen Seuchen, mhm, bei Ebola, Zika, Schweinegrippe. Die ganze Forschung und Ärzteschaft, die Medizin, die sind alle nur auf Erreger fixiert. Mhm. Das heißt, es wird keine Differentialdiagnose gemacht. Es wird einfach nur festgestellt, oh, ich habe einen Labortest, der schlägt an und ich glaube, dass das, was da anschlägt, ein Virus ist. Mhm. Ja? Und das kann es aber doch nicht sein. Die Lebensumstände muss ich doch überprüfen. Ich muss eine ganzheitliche Diagnose machen. Das heißt, ich muss eine ganzheitliche Anamnese machen. Ja, was hat er vorher gegessen? Wie ist das soziale Gefüge in der Familie?
Trinkt er viel oder nicht?
Ja, ernähren die sich gesund? Was hat sich verändert im Umfeld? Haben die vielleicht irgendwie die Wände gestrichen mit einer Farbe und die Aussetzung der Farbe? Ja, also wir haben ja für die gleichen und ähnliche Symptome oft unterschiedliche mögliche Ursachen. Mhm. Und die muss ich doch alle abchecken.
Du hast in deinem Vortrag da einen Begriff genannt, Psychoneuroimmunologie.
Ja.
Das ist das, was du da meinst, oder? Dass man das komplette Umfeld des Patienten
auch nimmt. Nein, Psychoneuroimmunologie, ja? Da geht es nur um die Auswirkungen deines psychischen Zustandes auf das Immunsystem.
Ah, okay, das ist dann wieder noch was anderes. Ja, ich dachte, du meinst, dass man, wenn du sagst, du musst die Lebensumstände von einem Patienten auch genau kennen, ich dachte, dass da eben die Psychoneuroimmunologie auch mit reinspielt.
Ja, also die Psyche, die sozialen Umstände, das spielt damit rein, aber natürlich auch Mangelzustände an bestimmten, überhaupt Hunger, ja, oder bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, wenn die fehlen, ja, dann hat das Auswirkungen auf die Anfälligkeit, auf die Anfälligkeit für Infektionen. Das weiß man. Vitamin C, Vitamin D ist ganz wichtig für das Immunsystem. Vitamin A, das hat, und wahrscheinlich eigentlich alle, ja, Vitamine, Vitalstoffe. Und das muss ich doch, Entschuldigung, aber wenn ich zu einem Arzt gehe, ja, und der sagt, ach, das könnte, jetzt geht gerade Masern, und das müssten die Masern sein, ja, und macht einen positiven Maserntest, ja, und das reicht dem, ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich meine, dazu gehe ich doch nicht zum Arzt, es sei denn, mir geht es nur um einen gelben Schein für den Arbeitgeber.
Wollen wir mal bei dem Beginn der Impfung anfangen. Also ich erinnere mich als Kind, wir sind dann irgendwie, haben immer so einen Zuckerl gekriegt, da wurde irgendwas draufgesetzt in der Schule, alle der Reihe nach, jeder kriegt sein von der Krankenschwester ein Stück Zucker, jetzt heißt es, du bist geimpft. So mehr oder weniger. Ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal noch eine Spritze gekriegt und das war's dann. Wann wurde das denn eingeführt? Gab es das schon in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts? Oder?
Also es wurde schon im alten China, gab es da schon Versuche mit Impfungen. Da gibt es ja alte Berichte. Also ich denke, das hat auch mit, zum einen natürlich mit diesem Kollektiv, mit der Angst vor Krankheit und so weiter zu tun. Und mit dem Versuch, Sicherheit zu schaffen, ja. Aber auch mit der Beobachtung, dass bestimmte Infektionskrankheiten eben nur einmal im Leben in der Regel auftreten, wie eben insbesondere die Kinderkrankheiten.
Also Windpocken, Masern, Mumps, Röteln, Scharlach zum Beispiel. Ja. Das ist so das, was ich jetzt parat habe gerade.
Ja. Ja. So, wenn jetzt die Masern oder Mumps oder Röteln nur einmal in der Kindheit auftreten, dann später nie wieder, ja, das gibt natürlich zu denken. Warum ist das so?
Ja, ja. Die offizielle Erklärung ist ja, dann hat man Antikörper in seinem eigenen Körper und die verhindern dann, dass man mit den Erregern in Zukunft dann befallen wird oder dass die dann wieder was auslösen können.
Ja, das war eine Idee, die hat der Emil von Behring. Das habe ich bei ihm das erste Mal gefunden, in einer Schrift von 1892 im Zusammenhang, ich glaube, mit der Diphtherie. Er hat von Heilkörpern gesprochen. Er hat sich das so versucht zu erklären. Und 1905, da gibt es ein Zitat von Paul Ehrlich, das ist auch ein Kollege von ihm, auch ein Schüler von Robert Koch, der hat von Zauberkugeln gesprochen. Ja. Er sagt, da muss irgendwas wie Zauberkugeln im Blut sein, ja, was bei einer Krankheit sich bildet. Mhm. Und diese Verteidigungspartikel.
Klingt sehr wissenschaftlich, Zauberkugeln. Ja.
Ja gut, er hat das jetzt einfach nur so mal sicherlich nicht wörtlich gemeint. Ja. So, aber das war dann das Verständnis. Also es war ein Versuch zu erklären, warum bestimmte Infektionskrankheiten nur einmal auftreten. Man hat das mit Immunität erklärt. Man hat dann gesagt, okay, das ist ja auch eine akzeptable Hypothese, aber eine Hypothese. Ja. Also es gibt dann eine Immunität, wenn man das einmal durchgemacht hat und dann wird die Ursache oder die Erreger, die werden dann später durch diese Immunität, durch diese Zauberkugeln, durch die Heilkörper abgewehrt. So war das Verständnis. Man hat es aber dann 1910 und so weiter, man hat es aber noch nicht nachweisen können. Es gab ja noch kein Elektronenmikroskop. Mhm. Ja. Man hat also jahrzehntelang mit dieser Hypothese gearbeitet, ohne die bewiesen zu haben. Mhm. Ja?
Wurde sie mittlerweile bewiesen? Ist es die Grundlage der heutigen Impfung, dass man sagt, okay, Impfung, so wie ich das verstanden habe, man gibt gewisse Erreger in einer geringen Dosierung dem Körper bei, dadurch wird der Körper in die Lage versetzt, Antikörper zu bilden und diese Antikörper sind quasi der Schutz in Zukunft vor einem großen Ansturm von Erregern.
Also ich habe mir da auch Gedanken gemacht und ich habe dann mal die zuständigen Bundesbehörden, also das Robert-Koch-Institut, das ist die Bundesseuchenbehörde, und das Paul-Ehrlich-Institut, das ist die Zulassungsbehörde für Impfstoffe, Die habe ich dann gefragt nach Studien, die beweisen, dass Leute mit hohen Antikörpertitern gesünder sind als Leute ohne nachweisbare.
Was heißt der Begriff Titer? Ein Nachweis?
Titer, das ist so ein Messwert, der bezeichnet die Menge, die Anzahl der Antikörper.
Ah, okay, alles klar.
Ja, ja, spezifische so ein Antikörper.
Pegel, also so ein Level, also ein anderes Wort für Niveau, auch mehr oder weniger. Ja. Mhm.
So, und es wird heutzutage gemessen in EU pro Milliliter, International Units, also internationale Einheiten, wie man das festgelegt hat, das habe ich auch noch nicht rausgefunden, pro Milliliter. Und die konnten mir so eine Studie nicht nennen. Mhm. Ja? Du hast jetzt im Zusammenhang mit Masern zum Beispiel eine biochemische Veränderung im Körper, die man messen kann. Man nennt das dann Antikörper,
was aber man dann misst. Aber ob das wirklich das ist, das weiß kein Mensch, oder?
Also, es mag schon sein. Also, es mit den Antikörpern macht ja auch, sagen wir mal, in sich, also das Verständnis vom Immunsystem macht ja in sich ja auch einen Sinn. Ja? Nur, wenn jemand danach Beweisen fragt, ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, gegen 20 Krankheiten super Antikörpertitel habe, ja, und du auch, und andere eben nicht, ja, dann bedeutet das doch, müsste das bedeuten, wenn man den Gesundheitszustand und die Antikörpertitel jetzt mal über 5 Jahre, 10 Jahre beobachtet, müsste das doch bedeuten, jawohl, diejenigen mit den hohen Antikörpertitern, die müssen seltener ins Krankenhaus. Mhm. Die haben weniger Fehltage am Arbeitsplatz oder in der Schule oder im Kindergarten. Aber solche Studien gibt es nicht. Mhm. Und ich habe festgestellt, und das war auch eigentlich, das hat mich schon auch erschüttert, dass in der Medizin, sicherlich auch in anderen Bereichen, aber in der Medizin und insbesondere in der Infektionsmedizin, das, was man für Wissen hält, es ist eigentlich ein Konsens.
Man hat sich auf einen Wissensstand geeinigt.
Ja.
So ist es jetzt einfach.
Ja. 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 Und das basiert eben auch auf unserer Neigung zu Opportunismus. Das heißt, wir neigen dazu, auch aus diesem Herdenmechanismus heraus, ja, wir neigen dazu, und das betrifft auch und insbesondere Politiker, Wissenschaftler, Mediziner, Forscher, ja, wir neigen dazu, uns zu orientieren, was gilt jetzt gerade in der Herde. Mhm. Ja? So, und damit ich mich anpassen kann. Und das Anpassen an die Herde oder an das soziale Umfeld, das ist etwas, was wir als Kinder lernen. Was wir wieder verlernen müssen. Mhm. Und das ist ein Mechanismus, also den auch in der Infektionsmedizin, den ich da immer wieder beobachte. Es gibt da einen Konsens. Und wenn man nachfragt, du behauptest, ein Antikörper schützt, ja, bedeutet mehr Gesundheit. Du, liebe Behörde, ja, so, wo steht das geschrieben? Wo ist das nachgewiesen? Ja? Mhm. Und wenn du die Weichen aus und du musst dann wirklich, also meine Schriftwechsel waren manchmal über Jahre hinweg, ja, die Weichen aus und irgendwann müssen sie dann direkt oder indirekt zugeben, ja, das ist ein Konsens. Ja? Mhm. Weil es in den Lehrbüchern steht, ist es wahr. Mhm. Zirkelschluss. Ja? So wie Baron von Münchhausen, ja, der konnte sich ja seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, zusammen mit seinem Pferd. Ja? Das funktioniert im Märchen.
Der Angeklagte lügt nicht, weil er die Wahrheit sagt. So,
ja, oder der Angeklagte lügt nicht, weil er sagt, dass er die Wahrheit sagt. Ja?
Das ist ein Zirkelschluss. So.
Ja. Und weil es in den Lehrbüchern steht, muss es wahr sein. Mhm. Ja, oder andere Beispiele. Aluminium in Impfstoffen ist unschädlich, weil wir seit 100 Jahren Aluminium in Impfstoffen verwenden. Okay. Oder Quecksilber in Impfstoffen ist unschädlich, muss unschädlich sein. Wir verwenden es ja schon seit 100 Jahren. Ja?
Mhm. Okay, ich verstehe. Ja.
Das sind Zirkelschlüsse. Das ist völlig unwissenschaftlich.
Mir fällt jetzt gerade was ein, und zwar, weil wir sagen Impfen. Impfen ist nicht gut oder Impfen ist schlecht. Das ist ja das, was du auch als These will ich es jetzt gar nicht sagen, sondern das, was du festgestellt hast, du hast viele Probleme, die sich durch das Impfen ergeben. Aber würdest du jetzt generell sagen, gar nicht impfen ist das Beste? Weil ein Freund von mir, der hat letztes Jahr ist gekratzt worden von einer Katze und hat dann gemerkt, dass sich sein Gesundheitszustand ganz schnell verschlechtert. Er hat schon angefangen, auf dem Weg ins Krankenhaus, er gemerkt, okay, lieber eine Tetanusspritze. Und er hat wirklich Glück gehabt, wenn er eine halbe Stunde später gekommen wäre, wäre er nicht mehr da. Der hat zu krampfen angefangen schon, also diesen Wundstarrkrampf. Und er hat irgendein Mittel gespritzt bekommen, dass das wieder wegging. Er hätte sonst nicht überlebt. Ist es jetzt eine Impfung gewesen, die er gekriegt hat, oder war das einfach nur ein Mittel, das ihn in dem Moment hat überleben lassen?
Ja, heutzutage haben wir ja Mittel, Krämpfe zu lösen, ja, die man vor 100 Jahren nicht hatte. Ja.
Also vor 100 Jahren wäre er gestorben, mehr oder weniger?
Ja, kommt drauf an, also wie man damit umgegangen wäre. Jetzt weiß ich natürlich die individuelle Situation nicht, weil normalerweise, wenn ich eine Katze kratzt, ja, mich haben ja auch schon Katzen gekratzt, ja, passiert ja nichts. Normalerweise, wenn du einen Zeckenstich hast, passiert ja nichts. Aber manchmal passiert halt was. Und zwar passiert dann was, wenn, und das ist einer der großen Mythen der Medizin, ja, was ich da anspreche, das, der große Mythos der Medizin, natürlich auch durch Interesse der Pharmaindustrie gesteuert, es gibt eine Ursache, eine treffende Diagnose und eine mögliche Behandlung. Ja? So, wenn du jetzt eine Diagnose X hast, ja, ein Messwert, ein Laborwert, dann muss es die Ursache Y sein, ja, und dann hilft nur noch Medikament Z. Ja. Das ist ganz großer Quatsch. Ja.
Also es könnte auch eine Summe von verschiedenen Sachen
Summe,
sein.
Summe, genau, ja. Das ist es. Und das ist das, was man in erster Linie bei Naturheilkunden findet, die sich das gesamte Umfeld angucken, die eine vollständige Diagnose oder Anamnese machen. Mhm. Ja. Und wenn natürlich der Dr. Probst hat mal in einem Vortrag, das ist ein Naturheilarzt, hat mal in einem Vortrag das Bild gebracht mit einem Gefäß. Ja? Einem Gefäß, wir sind wie ein Gefäß und dann tust du da oben eine Menge also Dreck rein. Ja? Und unten hast du einen Ablauf. Ja? Und der Ablauf ist unsere Ausscheidungsfähigkeit, Entgiftungsfähigkeit. Wenn jetzt mehr Dreck reinkommt, als wir entgiften, ja, dann läuft es irgendwann über und dann werden wir krank. Ja? So, aber das kann jetzt alles Mögliche sein. Das ist die Summe von allem, ja. Und wenn du jetzt am Level bist, was ich glaube, die Kinesiologen nennen das Regulationsfähigkeit, ja. Wenn du keinen Spielraum mehr hast, ja, wenn deine Zellen, dein Gewebe, wenn das alles am Level ist, und dann kommt noch irgendwas dazu, eine Katze, die dich kratzt, ja, und die vielleicht vorher durch Kuhscheiße gelaufen ist, ja, als Möglichkeit, ja. Dann kann es sein, dass damit
das System kollabiert.
Sozusagen. Das System kollabiert. Wenn du scheiß Angst hast, ja, vor Tetanus,
okay,
ja, da spielt dann die Psychoneuroimmunologie mit rein. Es kann dann nämlich sein, dass deine Angst vor der Krankheit so groß ist, dass deswegen dein System kollabiert und dass die Impfung wegen dem Placebo-Effekt in dem Fall eine positive Wirkung hat. Aber grundsätzlich, also ich habe meine persönliche Meinung zum Impfen, aber ich rate nicht grundsätzlich vom Impfen ab. Mein Anliegen ist es, den Eltern Werkzeuge an die Hand zu geben.
Also eine Entscheidungshilfe möchtest du
geben? Eine Entscheidungshilfe zu geben,
ja. Das finde ich einen sehr wichtigen Satz, dass du sagst, du bist nicht grundsätzlich gegen Impfen, sondern du möchtest eben aufklären über die Risiken, die es dabei gibt. Es gäbe wahrscheinlich gar nicht so viel Impfkritiker, wenn es keine Risiken gäbe in dieser Richtung.
Ja, eben nicht nur die Risiken, sondern auch die Wirksamkeit, die Not. Also ich sehe da drei Säulen. Einmal die Risiken oder das Thema Sicherheit, das Thema Wirksamkeit und das Thema Notwendigkeit, ja.
Also und ist es überhaupt notwendig?
Ja, wenn es Alternativen gibt, wenn ich das mit Vitamin D, wenn ich das Risiko für Erkältungserkrankungen radikal senken kann, mit ausreichend Vitamin D
muss
oder
nicht
Sonne,
gegen Grippe geimpft werden,
ja, dann kann ich mir das nochmal überlegen mit dem Impfen, ob es überhaupt gegen Grippe zu impfen, ob es überhaupt notwendig ist. Und Studien beweisen, dass Vitamin D da eine ganz wichtige Rolle spielt.
Und das Thema Wirksamkeit, ob eine Impfung überhaupt den Effekt hat, den man sich erhofft.
Ja, und der Effekt ist ja, dass Geimpfte, oder der erhoffte Effekt ist ja, dass Geimpfte unter dem Schnitt, weil eine individuelle Garantie gibt es ja nicht, dass das Geimpfte unter dem Strich deutlich gesünder sind als Ungeimpfte. Das ist ja das, was Eltern sich erhoffen, dass das bewiesen ist oder was sie glauben, was bewiesen ist.
Und hast du da Studien gefunden darüber?
Gibt es nicht. Keine einzige, ja gut, vielleicht eine Studie, die in den 60er Jahren in Indien durchgeführt wurde mit der Tuberkuloseimpfung. Da hat man einen Teil geimpft und einen Teil Placebo geimpft und die Geimpften hatten deutlich mehr Tuberkulose. Mhm. Ja, aber ansonsten, diese sogenannten placebo-kontrollierten Doppelbind-Studien, das wäre der Goldstandard. Ja? Eine Gruppe wird mit dem Impfstoff oder mit dem Wirkstoff behandelt und die andere Gruppe kriegt ein Placebo, einen Scheinimpfstoff, der völlig neutral ist, zum Beispiel Zuckerkügelchen oder eine physiologische Kochsalzlösung, ja, was aber genauso aussieht und keiner weiß, wer was gekriegt hat. Dann wird nämlich auch vor allem der Placebo-Effekt, der wird ausgeschaltet. Mhm. Und auch diejenigen, die das dann auswerten, ja, sind dann objektiv.
Mhm. Ja? Also das wäre ideal, wenn man nach diesen Standards das messen würde. Aber das findet nicht statt, sagst
du? Nein, es gibt solche Studien nicht.
Aha. Also ist die Aussagekraft über die Wirksamkeit von Impfstoffen auch fragwürdig?
Ja, also wenn du... Also die Aussage über die Wirksamkeit basiert auf diesen Antikörpermessungen. Mhm. Ja? Man stellt halt fest, inwieweit die Impfung in der Lage ist, diesen Messwert im Blut zu erhöhen. Mhm. Und wenn der ein bestimmtes Level erreicht, beim Masern oder Mumps oder irgendeiner anderen Infektionskrankheit, dann sagen die Impfologen, ja, derjenige ist immun. Und das wollte ich ja wissen. Ich wollte wissen, woher wisst ihr das? Woher wisst ihr das, dass Menschen mit hohen Antikörpertitern gesünder sind, seltener krank sind? Wann wurde das jemals richtig untersucht? Mhm. Und vielleicht gibt es solche Studien, aber das Erschreckende ist, dass die zuständigen Behörden diese Studien nicht kennen.
Mhm. Thema Inhaltsstoffe der Impfungen. Wie gesagt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Menschen wie dich, die das Thema Impfen auf dem Schirm haben, die das voranbringen, weil sie entweder mitbekommen haben, welche Risiken durch die Impfungen stattfinden oder eben auch selber betroffen sind, indem sie Kinder haben, die sich nach der Impfung massiv verändert haben gesundheitlich, also die schwer krank geworden sind. Was wird denn in so einen Impfstoff alles reingepackt oder was kriegt denn ein neugeborenes Baby? Also wir haben in der Verwandtschaft jetzt gerade ein neugeborenes Baby, ist eine Woche alt. So, was hat jetzt dieses kleine Lebewesen zu erwarten in den nächsten Wochen, wenn es den normalen Weg gehen würde? Was kriegt das alles mit?
Ja gut, also nicht nur eben die Impfung, sondern auch andere Maßnahmen, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir sind noch in der guten Situation in Deutschland, dass die Neugeborenen, dass wir keine Neugeborenenimpfungen haben. In anderen Ländern, USA zum Beispiel, England, Irland habe ich jetzt gehört, da gibt es dann die Hepatitis B-Impfung oder BCG, also Tuberkuloseimpfung, direkt Tage nach der Geburt.
Aber was bedeutet das für den Organismus von dem Baby, wenn die direkt mit so einer hohen Anzahl von Präparaten konfrontiert werden?
Also es wird die Antikörperbildung, immunologisch gesehen, wird die Antikörperbildung unglaublich gepusht. Mhm. Ja? Dabei ist das Neugeborene jetzt eigentlich dabei, sein zelluläres Immunsystem, das wissen wir erst seit ein paar Jahrzehnten, dass es das gibt, ein zelluläres Immunsystem. Das sind Makrophagen und andere Mechanismen, ja, die eigentliche Immunabwehr leisten. Mhm. Und die Antikörper, das ist eigentlich so ein nachgeschaltete Instanz. Zuerst kommt die zelluläre Immunität, ja. Und während der Schwangerschaft wird die runtergefahren, damit das ungeborene Leben nicht abgestoßen wird. Ja? Und das, entsprechend wird das Antikörpersystem hochgefahren. Und durch diese Gedächtniskörper, also es macht ja auch Sinn, ja? Ist die Mutter und das Baby trotzdem geschützt, ja? Wenn es sich in ihrer normalen Umgebung aufhält. So, und in der Biestmilch, also in der Erstmilch von der Mutter, sind dann zum Beispiel Stoffe drin, die sowohl Antikörper vermitteln, als auch Substanzen, die das zelluläre Immunsystem stimulieren. Und während der Geburt kommt ja das jetzt dann Neugeborene das erste Mal mit Bakterien, mit den Bakterien der Mutter, so richtig in Kontakt. So, und dann geht es los mit dem Lernen. Ja? Mhm. Das Immunsystem lernt dann jetzt mit jeder Infektion dazu, immer angemessener zu reagieren. Das heißt, die Infektionen, die Säuglingsinfektionen, die sind einfach wichtig. Mhm. Ja? Und wenn das Kind, also unter optimalen Umständen, merkt man das oft gar nicht, dass das Kind durch eine Infektion geht. Das merkt man dann aus schulmedizinischer Sicht dann vielleicht durch eine Veränderung bei den Antikörperwerten. Mhm. Ja? Und das ist ja alles, das ist ja wunderbar, organisiert von Mutter Natur. Weil das erste ein bis maximal zwei Jahre sind ja noch die Antikörper, die von der Mutter kommen und die auch durch das Stillen kommen, die sind ja noch vorhanden, die sind ja noch da beim Säugling. Ja? So, das heißt, die Antikörper gehen langsam runter und das zelluläre Immunsystem lernt und lernt und lernt und lernt. Ja? Und dann ist es dann so ab zwei, drei Jahre dann wirklich in der Lage, voll funktionsfähig
selber mit den Erregern umzugehen.
Mit den Erregern, mit Fremdpartikeln umzugehen. Und man sagt, dass die Antikörper wären spezifisch und das zelluläre Immunsystem unspezifisch. Das stimmt so gar nicht, weil das zelluläre Immunsystem kann ganz genau unterscheiden zwischen körpereigenem Gewebe und Fremdpartikel. Ja? Es ist also hochspezifisch, ja? Aber eben auch generalisiert in dem Sinne, dass alles, was nicht der eigene Körper ist, erstmal also gecheckt wird, sofort gecheckt wird. Und die Antikörper sind aus schulmedizinischer Sicht eben nur für ganz bestimmte Sachen. Antigene ist das Fachwort, ja? Gegen ganz bestimmte Antigene gerichtet. Das heißt, das ist eigentlich nur, die Antikörper sind ein Hilfskonstrukt für außergewöhnliche Situationen wie Schwangerschaft und der Säuglingsstatus.
Aber nochmal meine Frage zu den Inhaltsstoffen von diesen Impfstoffen, weil du sagst Aluminium und Quecksilber, das klingt jetzt nicht so wirklich gesund. Warum steckt man so etwas in so einen Impfstoff mit rein? Ist es dann notwendig, damit das überhaupt funktioniert? Es muss ja irgendeinen Grund haben, warum man so etwas Giftiges wie Quecksilber freiwillig in seinen Körper injiziert.
Also Quecksilber hat man deswegen reingemacht, um zu verhindern, dass sich da Bakterien vermehren.
Das ist in dem Impfstoff?
Im Impfstoff. Ah, okay. Es ist praktisch ein Konservierungsmittel.
Ah, und man sagt, das ist in so geringen Dosen, dass das nichts ausmacht.
Ist in so geringen Dosen, dass es nichts ausmacht, aber bewiesen hat man das nicht.
Aha.
So, und da ist das Argument, man hat jetzt so und so viele Generationen Quecksilber verwendet, darum muss es sicher sein.
Mhm. So. Und das, was wirklich passiert ist, hat man aber in Studien gar nicht festgestellt.
Es gibt eine Studie, Eli Lilly hat da, ich glaube, in den 1920er Jahren eine Studie gemacht mit Todkranken, die sowieso gestorben werden, mit einer einer Meningitis, glaube ich. Und hat denen dann Quecksilber injiziert. Und weil die keine unmittelbare, die sind alle gestorben, aber sie zeigten keine unmittelbare Reaktion. Und das ist die Grundlage dafür, dass man Quecksilber, also Thiomersal, das ist ja eine Verbindung, ja, als sicher bezeichnet hat.
Okay.
Bis heute.
Klingt jetzt nicht sehr valide, ganz ehrlich. Ja? Also dass es sehr, sehr stabil wäre, diese Studie. Okay, wie auch immer. Also man packt diese ganzen Sachen rein, sagt zu uns, das ist notwendig, damit der Wirkstoff auch wirklich bleibt, damit der also auch funktionieren kann, muss man das reinhauen. Und die Dosierung ist so gering, macht euch mal keine Sorgen. Tja, aber was ist jetzt mit den Leuten, die plötzlich nach Hause kommen, ihr Kind wurde gerade geimpft und es fängt an, sich ganz seltsam zu verhalten und wird plötzlich krank? Wie geht man mit denen um? Die sagen dann, mei, du hast halt Pech gehabt, das war halt jetzt derjenige, den es erwischt hat beim Impfen. Oder schiebt man das dann auf ganz andere Faktoren, dass man da überhaupt keinen Zusammenhang herstellt zwischen Impfung und Erkrankung von diesem
Kind? Also es läuft normalerweise so ab, dass die Eltern gar nicht auf die Idee kommen, dass es mit der Impfung zusammenhängen könnte. Und wenn sie auf die Idee kommen und den Impfarzt oder die Ärzte fragen, ja, dann kriegen sie in der Regel die Auskunft, oh nein, nein, das kann nicht mit der Impfung zusammenhängen.
Und dann glaubt man das natürlich, weil der Arzt als Autorität das bestätigt, das hat keinen Zusammenhang und er selber es gar nicht besser weiß.
Ja, oder er will es auch gar nicht besser wissen. Ich meine, das ist ja, die Ärzte stehen ja da in einem Interessenkonflikt. Einmal zuzugeben, dass sein ärztliches Handeln einem Kind geschadet hat. Das ist mal vor sich selber das zuzugeben, ist schon mal schwierig. Er hat ja mal einen Eid geleistet, war mal Idealist, ja, ist es vielleicht irgendwo noch, ja. Und das andere, er weiß ja gar nicht, wie er mit Impfschäden umgehen soll. Die Schulmedizin hat da gar keine Mechanismen. Hat da gar keine Therapien dafür. Das hat die Naturheilkunde. Ja? Und das Dramatische ist, dass oft Monate oder sogar Jahre vergehen, bis die Eltern auf die Idee kommen, mal zu einem Naturheilkundler zu gehen. Mhm. Und dann sind, wenn da die Nervenzellen dann schon so geschädigt sind, ja, dass das Kind, sagen wir mal, geistig behindert ist oder verändertes Verhalten zeigt, autistisch oder so, dann ist es schwierig oder schwieriger. Ja? Je schneller eine naturheilkundliche Behandlung vorgenommen wird, nach Eintreten des Schadens, desto besser. Ja? Aber das ist ja, ein Traum, also es ist ein Ideal, aber in der Realität.
Also wie bei vielen anderen Themen in der Wahrheitsbewegung oder in der Aufklärungsbewegung auch, nimmt so dieses Impfthema jetzt nicht wirklich so richtig Fahrt auf. Aber ich merke, dass immer mehr Menschen sich dem Thema zuneigen oder halt durch deine Arbeit auch oder deine Kollegen sich dem Thema ein bisschen mehr öffnen. Es gibt auch einen Prominenten, der da mehr oder weniger durch eine eigene Situation in der Familie da jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, nämlich Robert De Niro.
Ja.
Da gibt es einen Film, Waxed, also Waxed, das ist eine V-A-C-C-E-D.
XX, V-A-X-X.
Genau, das kommt von Vaccination, also das englische Wort von Impfung. Und ich denke, wenn ich richtig informiert bin, dass Robert De Niro auch davon ausgeht, dass sein autistischer Sohn durch einen Impfschaden in diesen Zustand, durch eine Impfung in diesen Zustand gebracht worden ist. Wie ordnest du das ein, den Fall De Niro, und in welcher Rolle siehst du das, dass der das Thema weiter voranbringt?
Ja, also er ist ja auch der Organisator oder Mitgründer eines großen Filmfestivals in New York.
Das ist eine große Nummer. Robert De Niro ist einer der größten Schauspieler in Hollywood.
Ja, Tribeca Filmfestival. Und er sagt, seine Frau hat das festgestellt, dass direkt nach der MMR-Impfung eben dieser Autismus entstanden ist. Ihm war das gar nicht so
bewusst. Vorher war das Kind gesund.
Vorher war das Kind wohl gesund. Ja, also so viele Details, verständlicherweise,
kommt nicht.
Ja, hat er da nicht rausgegeben. Und also ihm lag das Thema Autismus und die wahren Ursachen für Autismus sehr am Herzen. Und Dr. Andrew Wakefield, das ist der britische Arzt, der dieses Thema oder diesen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus erstmals so richtig in die Medien gebracht hat, ja, der wurde dann geschasst, sage ich mal. Also seine Publikation wurde zurückgezogen, er wurde verleumdet in den Medien als Betrüger und so weiter. Musste seine Approbation, die wurde ihm entzogen. Ja, und er ist dann praktisch ins Exil nach Texas gegangen. Er gilt als einer der größten Wissenschaftsbetrüger. Ja? Mhm. So. Aber ich habe seine Publikationen gelesen. Ich hatte ihn auch beim Stuttgarter Impfsymposium dieses Jahr. Also meiner Meinung nach muss man ihn ernst nehmen. Und er hat über all die Jahre nicht aufgegeben. Und er hat jetzt einen Film gemacht, eben Waxed, ja, zusammen mit anderen produziert, wo ein Skandal aufgegriffen wird bezüglich einer Studie, die die US-Seuchenbehörde, das CDC, gemacht hat und die dann einen Zusammenhang festgestellt hat zwischen dem Risiko von Autismus und dem Zeitpunkt der Impfung, insbesondere bei farbigen, schwarzhäutigen Jungen. Mhm. Ja, das, ich glaube, etwa dreifach erhöhtes Risiko, wenn die Impfung pünktlich vorgenommen wurde. Wenn sie später vorgenommen wurde, sinkt das Risiko. Also da gibt es auch andere Studien, die das belegen. Also je später man impft, desto geringer das Risiko. Mhm. So, und dieser Film Waxed, der hätte auf dem Tribeca Filmfestival gezeigt werden sollen. Da hatte sich der Robert De Niro persönlich für eingesetzt und hat es auch nochmal verteidigt. Das war am Karfreitag. Er hat das auch nochmal verteidigt, weil er wurde dann angegriffen. Mhm. Und,
ja, es gab eine Kampagne gegen ihn.
Es gab, einen Shitstorm, mhm, wie man das ja nennt, auf Neudeutsch, ja. Und in den Medien und im Internet. Und der Druck war so groß, und wir wissen auch nicht, was da im Hintergrund alles gelaufen ist, dass er 2 Tage später tatsächlich das abgesagt, also den Film zurückgezogen hat.
Okay. Also ja? Es gibt wohl eine gewisse Interessensgruppe, heutzutage nennt man es Lobby, die dem Thema Impfen mehr oder weniger da nicht kritisch, sondern positiv gegenübersteht und das richtig durchdrücken möchte auch. Ja. Ja. So das nach Motto, das ist notwendig, impfen, ja, alle Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen und die Kinder dann in die Schule bringen, werden davon ein Lied singen können, weil der Druck von anderen Eltern und Schule aufgebaut wird, um das Kind auf jeden Fall durch diese Prozedur gehen zu lassen.
Es sind nicht nur die Lobbyisten, sondern auch die Eltern, die zum Beispiel ihre Kinder alle durchgeimpft haben, die das nicht aushalten, dass das in Frage gestellt wird.
Mhm. Weil sonst müssten sie sich ja eingestehen, dass sie vielleicht selber etwas falsch gemacht
haben. Ja, das kennen wir ja alle. Mhm. Ja? Ja, ja. Ja, dass du etwas nicht aushältst, weil du selber das begangen hast zum Beispiel. Ja? Mhm. Dann projiziert man das. Aber das Interessante ist, dass das eigentlich dem Film gar nicht geschadet hat, sondern im Gegenteil. Das gab mal kurz in den Massenmedien so richtig eine Berichterstattung. Vorher wurde der Film totgeschwiegen, wird jetzt auch wieder mehr oder weniger totgeschwiegen. Aber Robert De Niro hat dann nochmal in einem Interview im Fernsehen ausdrücklich gesagt, also er findet das ganz merkwürdig, wie das gelaufen ist, und er wird dem weiter nachgehen. Mhm. Und er will einen eigenen Dokumentarfilm zum Thema drehen. Mhm. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Da tut sich einiges. Ja. Inzwischen gibt es noch einen weiteren Film.
Wie heißt der?
Man-Made Epidemic.
Also von Menschen gemachte Epidemie.
Sozusagen, also direkt übersetzt, ja. Von einer deutschen Regisseurin, ja, der das Thema Autismus und Impfungen auch beleuchtet. Also sehr ausgewogen. Ich habe ihn gesehen. Den gibt es inzwischen auf Englisch. Kann man den im Internet kaufen.
Gibt es da eine Möglichkeit, den irgendwann mal in die Kinos zu sehen, dass man den in Deutschland auch auf Deutsch sehen kann?
Ja, mal sehen. Also diese Filme werden ja blockiert. Also der Wächst wurde ja nicht nur aus dem Tribeca-Festival zurückgezogen, sondern aus wenigstens einem anderen Festival auch. Mhm. Und Man-Made Epidemic hätte in London bei einem Filmfestival, bei einem renommierten Londoner East End Filmfestival gezeigt werden sollen. Die waren ganz begeistert. Und wurde auch ganz kurzfristig zurückgezogen, ohne ordentliche Begründung. Da laufen also im Hintergrund enorme Sachen. Mhm. Ja. Und es wird nicht berichtet über den Film, obwohl der ist ausgewogen. Also Impfbefürworter und Impfgegner, also oder Befürworter des Zusammenhangs zwischen Impf und Autismus und so weiter, Fachleute. Mhm. Kommen da zu Wort, und die Regisseurin hat selber einen kleinen Sohn, ja, kam dadurch erst auf das Thema und berichtet dann so.
Ist der, hat der Impfschäden? Nein. Ist sie deswegen? Nein. Nee, also okay, sie ist nur als Mutter einfach informiert oder alarmiert bei dem Thema.
Ja, und sie beschreibt dann so, wie sie dann praktisch die Fachleute trifft und dann immer tiefer in das Thema reingezogen wird. Okay. Und sie stellt am Schluss dann fest, dass die Forschung bisher nicht ergebnisoffen war. Und das ist, fordert der Film, so wie auch Robert De Niro, fordert dieser Film Man-Made Epidemic, dass endlich die Möglichkeit des Zusammenhangs zwischen Impfungen und Autismus objektiv und intensiv erforscht wird. Und also ich bin sehr beeindruckt von dem Film. Gerade weil er nicht so tendenziös ist.
Ja. Ja. Ich merke gerade, was für ein umfangreiches Thema das wirklich ist. Und in so einem kurzen Gespräch wie jetzt kann man ja eigentlich wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Man muss da wirklich tief einsteigen in das ganze Thema. Also wenn ich so zusammenfasse, dann basiert es auf wahrscheinlich falschen Vorstellungen, diese ganze Impfthematik, dass die Wirkungsweise gar nicht wirklich erprobt und erwiesen ist. Und dass natürlich auch der gesellschaftliche Druck aufgrund der Ängste von früher, von den Epidemien oder so weiter, da eine gewisse Lobby oder eine gewisse Kraft, ein gewisses Moment, Momentum produziert hat, damit wir uns mit diesem Thema auch wirklich dann wohlfühlen. Also wir müssen das machen, weil das ist besser für unsere Gesellschaft. Mhm. Aber so wirkliche Beweise dafür, dass das besser ist, gibt es gar nicht.
Habe ich nicht gefunden.
Okay. Ja. Und da du dich aber schon wirklich lange mit dem Thema beschäftigst, sollte man eigentlich denken, wenn es so offensichtlich ist, Wenn es so offensichtlich ist, dass man da wirklich Beweise dafür hat, dann müsste es die auch irgendwo geben,
ja, mehr natürlich. Oder weniger. Ja. Ja, das ist ja das. Also eigentlich, du stellst eine Frage an die zuständige Behörde. Ich habe mich am Anfang echt geschämt, meine Fragen zu stellen. Mhm. Und dann denkt man ja eigentlich, na, der greift gelangweilt, Sachbearbeiter, gelangweilt in eine Schublade, zieht da die Studie raus, schickt einem die Studie und die Sache ist erledigt. So ist es aber nicht.
Aber eine Frage muss ich dir noch stellen. Was würdest du dir jetzt wünschen, wenn du jetzt sagst, du bist ein kritisch denkender Mensch und du möchtest, dass es in der Gesellschaft besser wird? Was würdest du den Eltern oder denjenigen, die jetzt vor dieser Entscheidung stehen, impfen lassen oder nicht, impfen müssen oder nicht, was würdest du denen auf den Weg geben?
Also ich würde mich freuen, wenn die Eltern, die jetzt auch die Sendung sehen, nicht übereilt impfen, sondern sich Zeit lassen. Mhm.
Ja. Zeit lassen für Informationen holen.
Informationen zu verarbeiten. Ja. Es würde mich freuen, wenn Sie nicht deswegen impfen, weil alle sagen, man muss impfen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich keine Angst einreden lassen, sondern wenn Sie dann sich für das Impfen entscheiden, dass es eine bewusste Entscheidung nach Abwägung von Kriterien ist und dass Sie Ich würde mich freuen, wenn Sie die Kriterien, die ich anbiete, für die Entscheidung, also Wirksamkeit, Sicherheit, Notwendigkeit, sich zu betrachten, wenn Sie das aufgreifen und schauen, was davon für Ihre Impfentscheidung hilfreich sein könnte. Weil dann hätte ich ja schon was erreicht. Ich hätte erreicht, dass nicht einfach etwas getan wird mit möglicherweise enormen Konsequenzen für das Kind, bloß weil alle das tun, sondern ich hätte mehr Bewusstheit erreicht und das wäre schon toll.
Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich bin gespannt auf das Feedback für unser Gespräch. Also zuerst mal vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Mühe machst die ganzen Jahre über und vor allem natürlich viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg und bin schon gespannt, was du da noch alles entdecken wirst. Also Hans Tolzin, vielen Dank fürs Interview.
Gerne.
Liebe Zuschauer, danke fürs Interesse und wie gesagt, wenn Sie noch weitere Informationen brauchen für Ihre Entscheidungsfindung, ob und ob nicht und was davon zu halten ist, auf der Seite von Hans Tolzin finden Sie natürlich weiterführende Informationen. Die Bücher gibt es überall, den Impfreport kann man sich zuschicken lassen und ich sage einfach viel Spaß beim Entdecken oder alles Gute beim Entdecken und vor allem bei der richtigen Entscheidung dann. Also in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, alles Gute.